Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum The Pod Magazin Nummer 75. Diesmal mit bewusst weniger Corona-News als in den letzten zwei Ausgaben, auch wenn einzelne Stories vielleicht schon ein paar Wochen auf dem Buckel haben. So ganz ohne Virus geht's aktuell dann aber doch nicht, wenn die Gamescom in Köln abgeblasen wird. Da muss man schon ein Wort dazu verlieren. Ansonsten in dieser Ausgabe: Activision siegt vor Gericht gegen einen Autohersteller, Epic Games startet ein Publishing-Label, die Niederlande haben eine neue, spannende Richtlinie am Start, die auch Spiele betrifft, es gibt ein paar Gerüchte zu Sonys Produktionsplanung der PS5 und dann haben wir noch einen schmerzlichen Abgang bei Kotaku. Activision wehrt Urheberrechtsklage des Humvee-Herstellers ab. Am 31. März gewann der Spielepublisher Activision vor Gericht in einem Prozess, in dem der Fahrzeughersteller AM General gegen Activision und auch die E-Sports-Organisation Major League Gaming klagte, weil die Call of Duty-Spiele ohne Lizenz des Herstellers Humvee-Geländefahrzeuge darstellen, die AM General fürs US-Militär herstellt. Markenrechtsverletzung sei das und der Streitwert lag bei über 10 Millionen Dollar. Und diese Klage kassierte der zuständige Richter George B. Daniels dann im Eilverfahren im US-Bundesbezirksgericht. Die Darstellung der Humvees sei im Sinne des First Amendment, des ersten Zusatzartikels zur Verfassung der Vereinigten Staaten, gültig. Das ist ein extrem gewichtiges Stück Gesetzestext, dieser erste Zusatzartikel, mit sehr viel Tragweite und es wurden viele, viele Bücher drüber geschrieben. Es geht vor allen Dingen um die Freiheiten der US-Bürger. Und da dieser Zusatzartikel schön kurz ist, verlese ich ihn hier mal in voller Länge. Zitat: Der Kongress soll kein Gesetz erlassen, das eine Einrichtung, eine Religion zum Gegenstand hat oder deren freie Ausübung beschränkt oder eines, das Rede- und Pressefreiheit oder das Recht des Volkes, sich friedlich zu versammeln und an die Regierung eine Petition zur Abstellung von Missständen zu richten, einschränkt. Zitat Ende. Tja, und AM General sah halt in dem Fall sein Markenrecht in einer Art und Weise verletzt, die diesen Meinungsfreiheitszusatzartikel gar nicht erst zulässt als Argument. Da gibt es diverse, weit in die Vergangenheit zurückreichende Präzedenzfälle, die da schon viel Vorarbeit geleistet haben. Besonders der Fall Polaroid versus Polaret im Jahr 1961. Damals wurde im Urteil so eine Art Test formuliert, eine Liste von Faktoren, anhand deren man bestimmt, wie wahrscheinlich hier die Irreführung potenzieller Kunden oder der Betrachter ist. Mehr Infos dazu in den Quellenlinks auf der Website oder in der Beschreibung dieser Folge. Ich wage mich jetzt hier akustisch nicht wirklich weiter in die Untiefen der US-Gesetzesgebung vor. Jedenfalls scheiterte die Polaroid-Verteidigung von AM General. Die freie Meinungsäußerung gewann. Der Richter gesteht dem Kläger ein, dass er eine Marke mit großem Wiedererkennungswert besitzt. Diese Humvee-Trucks, die erkennt man, die kennen Menschen, aber er sieht hier keine Gefahr für Verwechslung. Das eine Unternehmen stellt Autos in der echten Welt her, das andere macht Videospiele, die realistische Kriegsszenarien darstellen. Und der Kläger konnte hier auch nicht einen dieser wichtigen Polaroid-Faktoren erfüllen, nämlich nachweisen, dass es hier bereits zu Verwechslungen gekommen ist. Der Richter Daniels hierzu, Zitat: Wenn Realismus ein künstlerisches Ziel ist, dann bringt in modernen Kriegsspielen die Präsenz von Fahrzeugen, die vom tatsächlichen Militär genutzt werden, dieses Ziel voran. Zitat Ende. Epic Games wird Multiplattform-Publisher. Diese News ist schon ein wenig älter, recht kompakt, aber dennoch interessant. Und zwar kündigte Epic Games, Hersteller von Spielen wie Fortnite oder Unreal Tournament, Hersteller der beliebten Unreal Engine für Spiele und seit etwa anderthalb Jahren auch Betreiber des Steam-Konkurrenten Epic Game Store, eine neue Publishing-Initiative vor und erweitert damit sein Geschäft um einen weiteren Zweig, geht damit einen weiteren Schritt auf dem Weg zum Big Player im Spielemarkt. Man kann hier auch schön spekulieren, inwiefern Epic hier sein Geschäft diversifiziert, das aktuell vor allem mit Fortnite und der hauseigenen Spiele-Engine seine Gewinne einfahren dürfte, während der Spielestore sicherlich derzeit noch rote Zahlen schreibt. Doch genaues weiß man nicht. Ebenso könnte man hier reininterpretieren, dass der chinesische Tech-Gigant Tencent hier im westlichen Markt einen Fuß in die Tür bekommen will. Der Konzern ist schließlich zu 40% an Epic Games beteiligt. Aber ach, alles müßige Spekulationen das. Zu Tencent gibt es übrigens demnächst mal ein Magazin Spezial. Daher nachfolgend die Fakten zum Deal. Am 26. März teilte Epic Games mit, ein neues Publishing-Label aufgestellt zu haben, Epic Games Publishing. Dabei funktioniert Epic ganz klassisch als Publisher, kümmert sich also um eine Vielzahl meist kostenintensiver Aspekte bei der Entwicklung und Vermarktung von Titeln einzelner Studios. Und das nicht nur für den PC, sondern auch für Konsolenfassungen. Laut eigener Aussage will Epic dabei aber deutlich entwicklerfreundlicher sein, als es bisherige Publisher-Studio-Beziehungen sind. So sollen die Entwickler zu 100% Eigentümer ihres intellektuellen Eigentums bleiben, sprich, ihnen gehören die Markenrechte an ihren Spielen auch weiter. Zudem haben sie die volle kreative Kontrolle über ihr Werk. Epic Games Publishing will dann auch noch bis zu 100% der Entwicklungskosten finanzieren, darunter die Gehälter für Entwickler, Qualitätssicherung, Lokalisierung, Vermarktung und Vertrieb. Die Profite sollen dann 50-50 zwischen Epic Games und dem Studio geteilt werden, sobald ein Projekt seine Kosten wieder eingefahren hat. Damit wären dann die Entwickler bei einem Erfolg eines Spiels sicher an seinen Gewinnen beteiligt. Laut Tim Sweeney, dem Gründer und CEO von Epic Games, sei es genau das Modell, das das Unternehmen selbst gerne bei den Publishern ihrer Spiele gehabt hätte. Drei Studios machen bereits offiziell bei Epics Publishing Label mit, nämlich Remedy, bekannt durch Alan Wake und Control, Playdead, die Entwickler von Inside und Limbo, sowie Gen Design, das Studio von Ico und Shadow of the Colossus Designer Fumito Ueda, das 2016 The Last Guardian für die PS4 entwickelte. Ob die Partnerstudios die PC-Fassungen ihrer Spiele verpflichtend im Epic Games Store anbieten müssen, ist anzunehmen. Ob eine Store-Exklusivität an den Deal gebunden ist oder zumindest ausdrücklich angeregt wird, das ist eine der interessanten, aber derzeit noch unbeantworteten Fragen. Ebenso kann man sich fragen, inwiefern ein Studio, das zu 100% durch die Finanzierung von Epic Games angewiesen ist, nach wie vor zu 100% kreative Freiheiten genießen kann. Weitere Details zum Publishing-Label will Epic Games in den kommenden Monaten preisgeben. Niederlande. Neue Richtlinien zum Online-Verbraucherschutz. Mitte Februar veröffentlichte die niederländische Behörde für Verbraucher und Märkte eine neue verbindliche Richtlinie zum Schutz von Online-Verbrauchern. Das ist ein echter Brocken von Text, 71 Seiten lang und natürlich auf Niederländisch. Gott sei Dank gibt's gute Online-Übersetzer inzwischen und da stecken viele gute Regeln drin. Inwiefern da der Teufel im Detail oder im Kleingedruckten steckt, sei jetzt mal dahingestellt. Da wird etwa gefordert, dass die Behauptung einer Produktknappheit auch wirklich wahr sein muss, genauso wie die Anzahl und Natur von Bewertungen. Verbrauchern soll außerdem klar sein, wenn ein Angebot personalisiert ist und Standardeinstellungen in irgendwelchen Online-Shops oder ja, Angeboten sollen nicht zu Lasten der Verbraucher gehen. Das ist also ein Regelwerk für Online-Shops und Dienstleister und es ist auch beim Thema Spiele sehr konkret und stellt folgende 6 Regeln auf. Erstens, Spiele mit In-App-Käufen dürfen nicht als kostenlos bezeichnet werden. Zweitens, eine Lootbox muss in Euro bewertet werden und die Gewinnchancen für besondere Items müssen angegeben werden. Also der Preis von Lootboxen muss einen klaren Euro-Wert haben. Drittens, Spiele für Kinder sollen nicht zu Käufen anregen und Käufe sollen ohne elterliche Erlaubnis nicht möglich sein. Dabei sind Formulierungen wie jetzt kaufen oder jetzt upgraden nicht erlaubt. Viertens, die Verbraucher sollen in ihrer Wahl der Zahlungsoptionen frei sein, wenn sie im Spiel einkaufen wollen. Zum Beispiel darf die Kreditkartenzahlung hier nicht als Standard angekreuzt sein. Fünftens, für jeden Ingame-Kauf muss der Preis in echter Währung angegeben werden, nicht nur in Ingame-Währung. Und sechstens, unter Early Access-Spielen sind Spiele zu verstehen, die noch nicht abgeschlossen sind, die aber von Spielern bereits gegen einen, in Klammern kleinen Beitrag, gespielt werden können, der auch als Investition angesehen werden kann. Es sollte dem Spieler klar sein, welchen Status ein Spiel hat, wenn er es kauft. Darüber hinaus muss klar sein, ob und wann ein Spiel überhaupt herauskommt. Und das liest sich doch alles sehr verbraucherfreundlich und es unterstreicht den Kurs, den die Benelux-Länder seit Jahren schon in Sachen Lootbox-Politik fahren. Besonders erfreulich finde ich, wie informiert und praxisnah diese Richtlinien wirken. Ganz anders etwa als die in den eher vage formulierten Richtlinien bei uns, wo es ja aktuell auch Kritik aus der Branche am derzeitigen Entwurf des neuen Jugendschutzgesetzes gibt. Dazu vielleicht in einem späteren Magazin mal mehr. Gamescom 2020, deutsche Spielemesse wird rein digital stattfinden. Noch im letzten Magazin berichtete ich, dass die Gamescom-Veranstalter derzeit noch prüfen würden, ob es die Spielemesse auch in diesem Jahr vor Ort geben wird, mit Messeständen, Ausstellern, Fachbesuchern und zigtausenden Fans im Publikumsbereich. Die Antwort stand dann eigentlich am 15. April schon fest, als die Ministerpräsidenten der Länder und die Kanzlerin Angela Merkel sich darauf einigten, dass Großveranstaltungen in Deutschland bis mindestens 31. August untersagt bleiben würden. Am 16. April dann gab es auch das offizielle Statement der Gamescom, es wird die Spielemesse dieses Jahr nicht im bisherigen Format geben. Übrigens, Corona ist schuld, aber das weiß doch jeder unserer Zuhörer, oder? Naja, vielleicht, wenn dieser Podcast irgendwann mal in einem Archiv ausgegraben wird. Ich möchte hier noch hinweisen, es liegt an Corona. Also, es wird die Spielemesse dieses Jahr nicht in ihrer bisherigen Form geben, wohl aber erneut digital, in Form eines Webportals Gamescom Now, in dem alle Neuigkeiten, Weltpremieren, Interviews, Gameplay-Videos, Shows und alles in dieser Art verfügbar sein. Und auch die Eröffnungsshow, die Opening Night Live, die soll erneut ausgestrahlt werden. Die gab es letztes Jahr live in einer Sonderhalle bei der Messe vor 1000 Mann Publikum, moderiert von Geoff Keighley, der das auch dieses Jahr übernehmen wird. Und ja, dieses Jahr wird sicherlich kein Publikum geben und vielleicht wird die ganze Show auch eine Aufzeichnung sein, denn der Live-Charakter ist ja dann irgendwie fast schon egal, wenn es keine Zeugen vor Ort gibt. Abgesagt ist damit auch die Schwesterveranstaltung DEFCON, eine Entwicklerkonferenz, die in der Regel zeitlich wie auch räumlich sehr nah an der Gamescom gebunden ist. Sie findet normalerweise in den Tagen vor der Eröffnung der Spielemesse ebenfalls auf dem Gelände der Kölnmesse statt, hat aber seinen eigenen Veranstalter. Besucher sollen bereits bezahlte Tickets erstattet bekommen, Aussteller erhalten ebenfalls alle Gebühren zurückerstattet. Wer da betroffen ist, der soll abwarten, man kümmere sich. In den kommenden Wochen will sich die Gamescom dann auch mit weiteren Details melden, etwa wie genau die digitale Gamescom 2020 aussehen soll. Gerücht: Sony plant geringere PS5-Produktionsmenge als beim Vorgängermodell. Am 16. April ging Bloomberg mit einer interessanten Insider-Story über Sonys PS5-Produktion live. Der Bericht fußt auf mehreren anonymen Quellen, die sich mit Sonys interner und Planungen auskennen. Und die wiederum sagen aus, dass Sony aktuell planen solle, zwischen 5 und 6 Millionen PS5-Konsolen bis zum Ende des aktuellen Fiskaljahres Ende März 2021 produzieren zu wollen. Zum Vergleich, nach dem Launch der PS4 im November 2013 verkaufte Sony bis Ende des damaligen Fiskaljahres 7,5 Millionen PlayStation 4 Konsolen. Das ist also ein deutlicher Rückgang an Konsolen, die Sony überhaupt in den Markt stellen wird oder kann. Ursache für die verringerte Produktion sei hier jedoch nicht vornehmlich die Corona-Krise, Produktionskapazität habe man, sondern die teurere Hardware der Konsole. Die soll Insidern zufolge deutlich teurer als die PS4 zum Start sein. Man geht von 499 bis 549 US-Dollar aus, wobei es auch Analysten gibt, die vermuten, dass Sony die Konsole vielleicht sogar mit Verlust verkaufen würde, für 449 Dollar. Zuvor berichtete Bloomberg bereits, dass Sony pro PS5 Produktionskosten um die 450 Dollar habe. Sehr wohl einen Einfluss hat das Coronavirus aber auf die Kommunikation und das Marketing für die neue Konsole. Und aufs Wirtschaften des Unternehmens generell. Intern war etwa Ende März eine Aufsichtsratssitzung zur Verabschiedung des Budgets fürs neue, jüngst gestartete Fiskaljahr geplant. Das gab es den Berichten zufolge bislang noch nicht. Und Sony scheint derzeit generell mehr zu reagieren als zu agieren, wenn es um die Veröffentlichung von Details zur PS5 geht. Die Vorstellung des neuen DualSense-Controllers für die PS5, das soll etwa eine eher hastige Reaktion auf potenzielle Leaks gewesen sein, da das Eingabegerät der Konsole inzwischen viel Entwicklern weltweit vorliegt und diese Informationen also nicht mehr wirklich kontrollierbar sind. Das finale Design der Konsole indes sei derzeit nur einem kleinen, eingeweihten Personenkreis bekannt. Sony soll hier planen, Ende des Jahres eventuelle Knappheiten der PS5 mit einem verstärkten Fokus auf die bisher überall verbreitete PS4-Konsole zu überbrücken. Man kann da an Cross-Plattform-Spiele denken, die später vielleicht auch in der neuen PlayStation weitergespielt werden können oder an Preissenkungen für die alte Hardware und vielleicht wird Sony auch direkt zum Start der PS5 die entsprechenden Spiele in seinen Game-Streaming-Service anbieten, den man dann ja vielleicht auch mit der PS4 oder am PC bedienen kann. Den Release-Termin Ende des Jahres scheint man bei Sony definitiv halten zu wollen. Solange Microsoft da auch seine Xbox Series X rausbringen will, wird Sony auch diesen Termin halten wollen. Es habe da Sorgen um das Einhalten von Produktionsdeadlines aufgrund von Einreisebeschränkungen nach China gegeben, aber die seien inzwischen vom Tisch. Erste Komponenten würden bereits an die Montagefabriken geliefert, im Juni dann soll die Massenfertigung der PS5 starten. Tja, und das ist halt für mich echt spannend, weil Sony und freilich auch Microsoft hier in einer relativ kniffligen Lage sind. Nach 7 Jahren bringen sie neue Konsolen auf den Markt und erwischen dabei eine Pandemie, mit der bis Ende letzten Jahres wirklich niemand rechnen konnte oder gerechnet hat. Es ging ja schon im November, Dezember los, aber Details. In diesem schwierigen, sich ständig verändernden, fluiden Umfeld einen Hardware-Launch zu planen, durchzuführen, ihn zu bewerben und gute Software sowie eine solide Netzwerkinfrastruktur aufzubauen, das ist sicherlich eine krasse Mammutaufgabe, so schwer wie bei noch keinem anderen Konsolenlaunch zuvor. Ich bin gespannt, welche Kompromisse die beiden Hersteller hier vielleicht noch eingehen werden. Und ich bin gespannt, ob sich PS5 und Xbox Series X vielleicht sogar ein wenig wie Early Access anfühlen werden, wenn sie denn noch dieses Jahr rauskommen. Gerüchte halber Ende November. Ach, ich sag's euch, Konsolen-Launch-Jahre sind beste Jahre. Jason Schreier verlässt Kotaku. Heute, also am Freitag, dem 17. April 2020, ist der letzte Arbeitstag des Spielejournalisten Jason Schreier bei der US-Website Kotaku.com. Nach über 8 Jahren verlässt Schreier das Unternehmen. In dieser Zeit hat sich der Mann zu einem der einflussreichsten Spielejournalisten des Landes gemausert. Er ist extrem gut in der Branche vernetzt und war aufgrund seiner guten Kontakte Urheber vieler weltweit beachteter Artikel und Reportagen, vor allem dann, wenn es um Missstände in der Branche wie Crunch, Fehler beim Projektmanagement oder eine mangelhafte Firmenkultur geht. Seine Berichte waren oftmals kleine Sensationen, vermittelten einzigartige Blicke hinter die Kulissen der Branche und zu den schwierigen Entscheidungen, die getroffen wurden. Er berichtete über Viscerals eingestelltes Star Wars Spiel, über die internen Probleme bei BioWare, über die Schieflage von Telltale Games kurz vor der Studioschließung und zahlreiche andere Themen ähnlichen Kalibers. Ende 2017 veröffentlichte Schreier auch ein Buch, Blood, Sweat and Pixels, The Triumphant Turbulent Stories Behind How Video Games Are Made. Das ist eine Sammlung von Berichten über die Herausforderungen der Spieleproduktion von Indies bis hin zu AAA. Seine guten Kontakte, seine exklusiven Einblicke, das waren und das sind Schreiers Markenzeichen. Und die sind Hauptgrund dafür, dass ich hier im Magazin auch immer wieder mal Kotaku als Quelle nenne oder genannt habe. Schauen wir mal. Am Grund für seinen Abgang lässt er in seinem Abschiedsartikel keinen Zweifel. Grund dafür ist der neue Eigentümer von Kotaku und vielen anderen Websites des ehemaligen Gawker Mediennetzwerks, GO Media. Zwischen Redaktion und Eigentümer kam es zuletzt immer wieder zu Zerwürfnissen, etwa wenn es um nervtötende Autoplay-Videos mit Ton ging oder den Einfluss der Eigentümer auf die Berichterstattung. Hier wolle Schreier nicht mehr arbeiten, das sei ihm Ende 2019 bereits klar gewesen. Nun will er sich eine Auszeit gönnen, um Zeit mit seinem Kind zu verbringen und sein zweites Buch fertig zu schreiben. Es geht diesmal um den Einfluss der Branche auf ihre Teilnehmer, um Stress, um Trauma und um die wechselhafte Natur der Branche, düsterer als sein erstes Buch soll es werden. Danach tut Schreier aber weiter das, was er immer schon getan hat, Spielejournalismus machen, nur eben an einer anderen Stelle für ein anderes sogenanntes Outlet, also einen anderen Verlag, eine andere Website. An dieser Stelle sei mir noch fix der Programmhinweis erlaubt. Im jüngsten Well Played, unserem Podcast-Format für englischsprachige Interviews und Gespräche, konnte André zuletzt eine Weile mit Jason Schreier plaudern über seine Arbeit und die Natur des Online-Games-Journalismus. Das kann ich nur empfehlen. Es enthält jetzt keine Sensationsnachrichten, aber eine angenehm unaufgeregte Reflexion Schreiers über seine Arbeit. Und der Mann ist ja eh nicht immer nur an den großen Storys dran, sondern schreibt halt auch gewöhnliche Sachen. Zuletzt etwa hat er mir Tipps fürs Final Fantasy VII Remake gegeben und ich bin schon gespannt darauf, welche aufregenden und vielleicht auch banalen Artikel ich in Zukunft von ihm lesen kann und vor allen Dingen, wo ich sie lesen kann. So, und nun betreten wir den finalen Level dieser Magazinfolge. Und nein, hier wartet kein Bosskampf. An dieser Stelle lese ich stets die Release-Termine der kommenden 14 Tage vor, natürlich ohne Gewähr und nur eine kleine Auswahl. Also, folgende PC- und Konsolenspiele kommen bis einschließlich 1. Mai in den deutschen Handel. Und wir hätten diesmal eine ganz bunte Mischung. Schön. Los geht's am 23. April mit MotoGP 20 für PC, Xbox One und PS4. Und die Switch, dem jährlichen Ableger der Motorrad-Rennsport-Reihe aus dem Hause Milestone. Das italienische Studio mit Rennspielfokus wurde im August letzten Jahres von Koch Media gekauft und ist nun auch Teil des THQ Nordic-Embracer Group Konzerns. MotoGP dürfte auch dieses Jahr diese Nische bedienen, die halt Motorradrennspiele mag und mittlere 70er Wertungen kassieren. Das prophezei ich jetzt einfach mal, denn ich sehe nicht, dass die Studioübernahme da irgendwas am Fahrplan der Reihe geändert haben könnte. Am 23. kommt dann außerdem noch Picross S4 für die Switch, ein Puzzlespiel, in dem man in einem Quadrat oder Rechteck aus zahlreichen Feldern kleine Bilder freilegen muss, indem man manche dieser Felder ausfüllt und manche nicht. Hinweise dazu geben Zahlen am Rand jeder Spalte und Zeile. Dieser Rätseltyp heißt Nonogramm oder auch japanisches Kreuzworträtsel. Und es ist eine sehr anregende Knobelei, die ich sehr, sehr mag. Ein wenig wie Sondoku, aber vielleicht auch ein ganz klein wenig wie Schiffe versenken und absolut perfekt als Zeitverbrenner für Busbahn oder die soziale Isolation geeignet. Ich habe das auf dem DS krass gesuchtet und verweise daher gern auf den Release der neuesten Switch-Version. Die kommt mit über 450 Puzzles und auch sehr großen Rätseln von bis zu 40x30 Feldern. Nächster Release-Tag ist der 24.04. An dem Tag erscheint etwa Predator Hunting Grounds für PC und PS4. Das Ding ist ein asymmetrischer Mehrspieler-Shooter von Illphonic, den Machern des Freitag der 13. Spiels. Und naja, das neue Spiel ist wieder so ein 4 gegen einen Ding. Nur eben nicht als Survival-Horror-Spiel, sondern eher als Militär-Shooter. Ein Spieler ist als Predator auf der Jagd nach einem Soldatensquad, das von den 4 anderen Spielern gesteuert wird. Evolve, ich höre dir trapsen. Dann erscheint am 24. April auch noch das jüngst angekündigte XCOM Chimera Squad für den PC. Das ist ein Ableger der XCOM-Reihe aus dem Hause Firaxis. Wieder gibt es da rundenbasierte Scharmützel mit gridbasierter Bewegung, mit Deckungssystem, mit dieser Overwatch-Funktion, dass Einheiten automatisch auf Gegner feuern, die sich in ihren Feuerradius bewegen, diversen Waffen, Gadgets und Fähigkeiten. Doch diesmal steuern wir keine Guerillakämpfer beim Schlachtzug gegen Aliens, sondern eine Spezialeinheit. In der Zukunftsvision des Spiels leben Aliens und Menschen in der Modellstadt City 31 in einem fragilen Frieden miteinander, den unsere Spezialeinheit wahren muss, damit dieses Experiment Koexistenz gelingen kann. Unser Squad besteht dabei aus Menschen und Aliens und wahlweise auch selbstgebauten Androiden. Und wie für die Serie gewohnt, gibt es zwischen den Einsätzen die Möglichkeit, Upgrades zu erforschen, Kämpfer zu trainieren und auf einer Stadtkarte zu strategisieren. Wichtigste Änderungen gegenüber den Vorgängern? Am Start der Runde suchen wir uns diverse Zugriffspunkte für unser Team aus, so ein wenig wie bei den SWAT-Spielen. Und im Kampf dann geht es nicht mehr unser Team, dann alle Gegner, sondern es gibt eine bunt gemischte Zugreihenfolge, die klar angezeigt wird und die man auch mittels diverser Mechaniken manipulieren kann. Und der finale große Release-Tag in den kommenden 2 Wochen ist dann der 28. April. Da kommt etwa Daymare 1998, ein im Trailer echt schick aussehendes Survival-Horror-Spiel vom italienischen Indie-Team Invader Studios. Und eines, das sich halt schamlos beim Stil und bei den Motiven, bei den Klischees der 90er bedient. Ich bin sehr gespannt, ob das mehr wird als ein spielbarer B-Movie. Ich spüre hier irgendwie ein gewaltiges Trash-Potenzial. Es ist halt einfach eines dieser kleinen, selbstbewussten Spiele, denen ich es nicht so wirklich zutraue. Und ich bin gespannt, was das wird. Dann kommt am 28. auch Sakura Wars für die PS4. Ein Soft-Reboot der gleichnamigen Spielereihe, die in den 90ern mal auf Sega Saturn begann und dann auf die PS1 und auf die PS2 gelangte und die seitdem auch noch andere Medien befruchtete. Und nun nach langer, langer Pause kommt da ein neues Spiel. Das Szenario, ein fiktives Japan der 20er mit reichlich Steampunk und mit Kulleraugenfrauen. Da erkunden wir zur einen Hälfte im Adventure-Part des Spiels Tokio und unterhalten uns mit allerlei Charakteren. Das wirkt für mich auch ein wenig, als wäre da eine Prise Dating-Simulator mit drin. Vielleicht wie beim aktuellen Fire Emblem, ich bin mir da aber nicht sicher. Und dazu gibt's auch noch ein besonderes Dialogsystem mit Multiple Choice, mit Zeitdruck und sogar teils Hotspots in der Umgebung, die Einfluss auf die Gespräche haben. Das ist schon schön schräg. Und so richtig schräg ist dann die andere Hälfte des Spiels. In Stadien kämpfen wir dann rundenbasiert gegen Dämonen und zwar als eine Art Sportteam. Also ein wenig wie bei Blood Bowl, bloß anders. Es ist ein ganz wunderbar schräges Spiel. Ich bin immer noch total baff, dass es existiert und was das Seltsames ist. Und ich umarme einfach nur die Andersartigkeit von Sakura Wars. Egal, ob das jetzt gut oder schlecht sein wird. Dann hätten wir noch SnowRunner für den PC, Xbox One und PS4, ebenfalls am 28. Der Nachfolger des Offroad-Simulators Spin Tires Mud Runner. Wieder tuckern wir dabei am Steuer von Geländewagen, LKWs und Spezialfahrzeugen durch eine schlammige, hindernisgespickte Open World. Wir fahren uns fest, wir nutzen Seilwinden oder Abschleppfahrzeuge, um wieder freizukommen und bewegen Ladung von A nach B. Dazu scheinen die Entwickler viel Death Stranding gespielt zu haben, denn wir bauen im Spielverlauf die Infrastruktur der verschneiten Welt langsam wieder auf, um mit Straßen und Brücken wieder zu vereinen, was einst isoliert war. Wenn das Kojima wüsste. Ah, das zweite Spiel im Strand-Genre. Zuletzt wäre dann noch Gears Tactics. Das kommt ebenfalls am 28.04. für die Xbox One und den PC via Windows 10 Store. Das ist ein Spin-off von Microsofts Deckungsshooter-Reihe Gears of War mit dem XCOM-Gameplay. Und das erklärt dann vielleicht auch, wieso Firaxis so überraschend XCOM Chimera Squad angekündigt hat und wieso es ein paar Tage vorher erscheint. Der direkte Konkurrent wird hier richtig fies abgedrängt. Jedenfalls, Gears Tactics wirkt wie eine Schnittmenge aus XCOM 2 und Phoenix Point. Hervorzuheben wäre hier, dass es kein Grid-System zur Platzierung und zur Bewegung unserer Einheiten gibt und dass, ähnlich wie bei den Shooter-Ablegern, ständig neue Gegner aus der Erde brechen und unser Squad überrollen können, wenn wir nicht aufpassen und entsprechende Abwehr ja, Taktiken planen. Das sieht wie auf den ersten Blick auch noch echt solide aus, denn das Szenario von Gears, das passt einfach wie Arsch auf Eimer zum XCOM-Gameplay. Tja, und das waren die Release-Termine, das war das Magazin Nummer 75. Schön, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und besonders schön, dass ihr dieses Projekt überhaupt unterstützt und uns machen lässt, was wir tun. Ich wünsche euch nun ein wunderbares Wochenende, einen schönen sonnigen Frühling und viel Spaß beim langsamen, behutsamen, überlegten Ausstieg aus der Heimisolation sowie dem Einstieg in die neue seit Corona Lebenswirklichkeit. Ich hoffe, ihr spielt was Schönes. Ich werde dann gleich weiterzocken. Ich habe Final Fantasy VII Remake dran. Ich habe jetzt gerade das Kapitel 13 begonnen. Eben ist irgendetwas mit einer Platte passiert für alle Eingeweihten und ich bin ziemlich geflasht. Ich habe das Original nie gespielt und langsam verstehe ich, warum alle Leute jahrelang mich so mit ihrem Hype auf dieses Spiel genervt haben. Aber mehr dazu wird es irgendwann in einem Podcast geben, das verspreche ich euch. Ich hoffe, ihr spielt auch was Schönes oder habt generell eine schöne Zeit. Wir hören uns dann in 2 Wochen beim nächsten Magazin wieder oder vielleicht sogar schon viel eher bei unserer vielen anderen Podcasts. Bis dahin.